Das G hört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.
Wie wir zum Beispiel vor kurzem mal mit Handwerkern in ein anderes Gebäude reingegangen sind. Und dann stehen die da und gucken und sagen dann so, Mensch, was ist das, was sie irgendwie ganz interessant und toll finden? Und siehst die leuchtenden Augen von dem Dachdecker-Zimmermann, der dann irgendwie sagt, boah, diese Eichen, dieses Eichenholz, das kriege ich so auf dem Markt überhaupt nicht mehr. Lass mal einmal kurz abhobeln, dann können wir das neu verwenden.
Hallöchen, da sind wir wieder. Mir gegenüber sitzt die liebe Anne Bulzmann.
Und ich heiße euch auch herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und mit mir am Mikro ist natürlich, wie immer, Katharina Fleißner.
Yay, da bin ich. So Leute, Ostern liegt hinter uns und der Frühling lässt sein blaues Band durch die Lüfte flattern.
Poetisch, genau. Und Ostern und Frühling sind auch schon mal zwei gute Stichworte, denn bei beiden geht es ja darum, ja, so um Wiederauferstehung, Neuanfänge, Weiterleben. Und das passt im erweiterten Sinne auch auf diese Podcast-Episode.
Als ob wir es geplant hätten, haben wir natürlich nicht.
Natürlich. Darin geht es jetzt nämlich um alte Dinge, die auch wieder auferstehen und neu genutzt werden.
Und es geht auch um eine ganz besondere Art des Erntens, aber dazu später mehr. Wir müssen für dieses Thema erstmal ein bisschen weiter ausholen. In den kommenden Jahren werden in Gelsenkirchen ja im Rahmen der Zukunftspartnerschaft Wohnen mit dem Land NRW rund 3000 leerstehende Wohneinheiten vom Markt genommen. Viele davon sind in sogenannten Problemimmobilien, Häuser, die eben wirtschaftlich nicht mehr zu retten sind und ihrer Umgebung auch nicht gut tun. Details dazu in Episode 8, könnt ihr nachhören, heißt Das Millionending. Ist auch übrigens eine unserer beliebtesten Episoden.
Und diese aktuelle Episode hier ist quasi die Fortsetzung, weil wir wollten dann dieses beliebte Zuhörding mal anknüpfen.
Genau.
Und diesmal geht es darum, welche Chancen dieses Dekadenprojekt nämlich außerdem noch bietet. Denn selbst wenn ein Gebäude als Ganzes keine Zukunft mehr hat, dann heißt das ja nicht, dass alles darin wertlos ist, oder?
Korrekt, auf jeden Fall. Deshalb lohnt sich ein neuer Blick auf diese alten Häuser. Wie viel Wert steckt eigentlich noch in so einem alten Haus? Das ist die entscheidende Frage dieser Episode. Und was hat das alles mit Ernten zu tun? Tja, da haben wir ein paar spannende Antworten für euch. Lehnt euch also zurück, nehmt euch einen Tee oder Kaffee und kommt mit zur Baustoffbörse.
Genau, zugehört. Richtig rein ins Thema.
Boah, mir brummt jetzt schon der Kopf.
Ja, ich kann es verstehen.
Also ich denke, wir müssen jetzt am Anfang noch ein paar Begriffe erklären. Oder überhaupt mal klären. In den alten Häusern stecken ja nicht nur sehr viele schöne Erinnerungen der Menschen, die da mal über Jahre gelebt haben, sondern auch ganz viele Bauteile. Wunderschön gemusterte Fliesen, kunstvoll gedrechselte Holzgeländer, schmiedeeiserne Balkongeländer, außergewöhnliche Lampen oder so richtig schön verzierte Holztürrahmen.
Also alles Sachen, in denen oft noch richtige Handwerkskunst steckt und die deshalb viel zu schade sind, um sie einfach wegzuschmeißen, einzuschmelzen oder eben zu zermahlen. So etwas gibt es heute im Baumarkt gar nicht. Und wenn, dann sind die Sachen unsagbar teuer. Und genau da setzt die Baustoffbörse an. Beim Übergang vom Rückbau zum Weiterdenken und Wiederverwerten. Das erhält nicht nur die schönen Dinge, man spart auch eine Menge Kohle, die sonst in die Entsorgung zum Beispiel auch geflossen wäre. Und auf der anderen Seite freut sich jemand über ein ganz besonderes Schmuckstück für die eigene Wohnung, Haus oder Garten.
Und dann quasi so ein Unikat. Und für diese Baustoffbörse werden alle Dinge, die noch gebraucht werden können, aus den abbruchreifen Häusern geholt. Und in Fachkreisen nennt man das Ernten. Und das funktioniert auch eigentlich wie so eine Obst- oder Gemüseernte, nur dass man hier eben nicht Erdbeeren vom Feld pflückt, sondern Fliesen von der Wand und vom Boden.
Unsere Kolleginnen und Kollegen von der Stadt und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der SEG, das ist die Stadterneuerungsgesellschaft, beschäftigen sich ja auch schon seit längerer Zeit ganz intensiv mit dem Thema und haben deshalb die Idee für diese Baustoffbörse entwickelt.
Deshalb kam es uns auch gerade recht, dass unsere Kolleginnen Tanja Tenhofen und Eva Klesig von der Stabstelle Zukunftspartnerschaft Wohnen der Stadt Gelsenkirchen in der Straße Allmannshof unterwegs waren, um so eine Ernte vorzubereiten und das alte Haus nach verborgenen Schätzen zu durchsuchen. Wir haben sie also bei dieser Jagd nach den verlorenen Schätzen begleitet mit dem Mikro. Und los geht's ins Interview mit den Spezialisten der Baustoffbörse. Als erstes sprechen wir mit Tanja Tenhofen und später kommt Eva Klesig dazu.
Wir sind jetzt am Ahlmannshof 13 und wir wollen uns heute einmal dieses Haus hier anschauen, das offensichtlich nicht mehr ganz frisch ist. Sollen wir reingehen?
Ja.
Dann geh doch einfach mal vor. So, dann steigen wir einmal hier die Treppen hoch. Okay. So, jetzt wird es ein bisschen dunkel, aber schöne hohe Decken. Ja, oh ja, die Fliesen auf dem Boden sind sehr schön.
Genau, die sind auch tatsächlich ein ziemlicher Renner in den Anfragen, diese Fliesen, die historischen Fliesen. Also es gibt verschiedene Fliesenmuster und auch immer diese, hier in diesen Türrahmenbereichen wechseln die nochmal und genau, da haben wir schon relativ viele Interessenten. Es gab jetzt erst, das sieht man gleich auch auf den Treppenabsätzen, da hat schon mal eine Firma jetzt Fliesen ausgebaut, die dann von der SEG genutzt werden in einem Haus an der Bochumer Straße, weil da historische Fliesen fehlen. Das war jetzt mal so ein Versuch, dann werden wir nochmal gucken, ob wir mit anderen Handwerkern arbeiten oder ob es auch so Ausbau-Events geben kann, wo Leute das selber machen, das muss man einfach ein bisschen gucken. Unser Ziel ist erstmal wirklich für den Privatmenschen, für den Selbermacher, diese Sachen zugänglich zu machen. Und deswegen ist noch nicht hundertprozentig klar, ob sie ausgebaut werden, aber das wahrscheinlich. Mhm. Aber gereinigt werden sie wahrscheinlich nicht. Aber sicherlich werden wir Erfahrungen auch dazu sammeln. Wie kann man das gut sauber machen?
Wir tun jetzt so, wir sind das erste Mal hier in diesem Haus. Wie wird jetzt geguckt, was man hier so ernten kann? Also Fliesen, wir sind reingekommen, auf dem Boden liegen wunderschöne Fliesen. Das ist offensichtlich, die kann man ernten. Jetzt gehen wir mal weiter. Hier sind so alte... Also hier unten ist ganz altes Holz auf dem Boden, so ein Holzboden. Kann man sowas wieder verwenden? Nee, oder?
Doch. Je nachdem, in welchem Zustand der Boden ist. Also das sind so Holzdielen, Massivholz, schon mal cool. Ja, die haben teilweise halt eine Lackierung, die ein bisschen schwierig zu entfernen ist. Das ist dieses Ochsenblutrot. Aber wir haben auch eben im Ahlmannshof 40 Dielen gesehen, die weniger stark versiegelt waren.
Und wir waren tatsächlich auch schon, wir hatten vor 2 Wochen einen Rundgang mit Handwerkern und da war durchaus auch direkt das Interesse gerade auch an dem Holz sehr groß. Also wie gesagt, es kommt ein bisschen drauf an, in welchem Zustand die sind, aber grundsätzlich kann man die schon auch wieder benutzen.
Das ist ja erstaunlich, hätte ich nicht gedacht.
Im Normalfall sind die einfach genagelt auf so eine Balken-Unkonstruktion. Da vorne ist so ein Loch im Boden, da sieht man das. Und die kann man für gewöhnlich, also die haben jetzt auch keinen Nut und Feder, das sieht man ja da. Das heißt, das sind glatte Bretter und die kann man eigentlich relativ gut, wenn man so ein Kuhfuß, also so ein Brecheisen hat, dann abhebeln und dann auch wieder benutzen.
Fußleisten sind auch interessant, weil die so eine Hamburger Profilierung haben.
Aha.
Die wurden jetzt auch schon angefragt.
Wir würden jetzt auch die oder haben auch die Kunststofffenster aufgenommen, auch wenn das teilweise ältere Modelle sind, so dass man die jetzt nicht mehr modern verbauen kann. Mhm. Aber es gibt ja manchmal Leute, die Projekte im Garten mit sowas machen oder so. Und im Moment, dadurch, dass wir noch mit dem Katalog arbeiten und nichts transportieren oder einlagern müssen, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir erstmal auch gucken können. Ja, was klar. Interessiert die Leute? Okay. Und dann nehmen wir sowas auch mit.
Dann gehen wir mal die schöne Treppe hoch.
Genau, hier immer ein bisschen
Sandbein. Ja, wir versuchen aufzupassen. Aber das Geländer ist natürlich wunderschön, richtig hübsch.
Genau, das sind hier diese Krümmlinge, die gerade angesprochen worden sind.
Also die Kurve sozusagen.
Die Kurve am Treppengeländer.
Ja.
Genau, hier haben wir so ein schönes altes Holzfenster, das natürlich auch eher zu Dekozwecken, möglicherweise natürlich auch irgendwie im Denkmalbereich vielleicht nochmal interessant sein könnte. Genauso wie das ist auch schon angefragt worden, diese alten Holzfensterbänke, da interessieren sich auch Leute für.
Das heißt, man muss wirklich auch so Techniken entwickeln oder sich besonderes Werkzeug besorgen oder entwickeln, um das alles hier so rauszuholen. Das ist ja auch sehr interessant, ne? Also muss man ja auch sehr experimentierfreudig und ideenreich arbeiten.
Genau, deswegen gibt's auch die eine Variante, in der wir überlegen, ob wir uns nicht doch versuchen, jemanden zu suchen, der Lust auf sowas hat und sich eben auch solche Techniken nochmal anzulernen. Weil man schon sagen muss, wenn ich jetzt zu so einer Tür einen neuen Rahmen bauen muss, dann wird es auch halt schwierig. Also dann muss ich auch wirklich schon wieder einen Schreiner da haben, der mir das dann genau anpasst.
Man könnte ja auch, also ich stelle mir das gerade vor, wie so ein Spielplatz für Azubis, ne, die irgendwie sowas lernen sollen.
Genau, sowas gibt es auch Ideen zu, genau, ob man das nochmal verschneidet, auch mit der beruflichen Bildung hier oder eben auch mit so Qualifizierungslehrgängen, wo man so Erntehelfer ausbildet vielleicht auch, also Leute, die dann da ein bisschen spezialisierter sind. Da sind wir auch im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Dann sowas gucken wir uns hier auch an, zum Beispiel diese Verteilerkästen. Der hier jetzt speziell ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber zumindest gucken wir immer einmal kurz, funktionieren die noch, weil das durchaus auch interessant sein kann für Leute. Genauso wie sowas wie Lampen, tatsächlich, die gucken wir auch immer einmal, ob das was sein kann, was jemanden interessiert. Da haben wir auch tatsächlich schon welche eigentlich sicher vermittelt. Die müssen jetzt auch nur noch zu den Leuten kommen. Genau, aber das ist so.
Und an, hier in dem einen Raum an der Decke ist so ein schöner, ist so eine Schmuckleiste quasi so hier um die Ecke.
Anne, nimm mal das Bild. Ja. Und nicht so glatt. Musst du mal beschreiben, was du siehst.
Hier in dem einen Raum vorne raus, da gibt es so, ja, so eine Art Stuckarbeit, aber finde ich auch ganz interessant.
Ja, müssen wir mal auf die Leiter steigen. Gute Entdeckung. direkt hier schon mitgearbeitet quasi.
Ich komme zum Ernten vorbei.
Genau. Eva macht schon direkt ein Foto.
Ja. Kannst du uns die Baustoffbörse einmal in 3-4 Sätzen erklären? Was ist das genau? Was ist die Idee dahinter?
Genau, die Idee der Baustoffbörse ist, dass wir gerne den Leuten die Teile, die aus den Abrisshäusern kommen, zur Verfügung stellen möchten, damit sie damit ihre eigenen Projekte machen können, sowohl in der Wiedernutzung, also eine Fliese als Fliese wieder einzubauen, als auch in irgendwelchen Upcycling- oder Kunstprojekten, die sich Leute ausdenken oder daraus Deko-Elemente machen. Das ist für uns erstmal zweitrangig. Wir wollen gerne so viele Teile wie möglich zur Wiedernutzung vermitteln, auch weil das natürlich ein Thema von Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch durchaus ist, aber auch eben vom Erhalt von identitätsstiftenden Dingen. Wir haben, ich bin eigentlich in der Stadtteilarbeit auch unterwegs, also in der Bochumer Straße im Stadterneuerungsgebiet. Und als so die ersten Abrisse gekommen sind aus der Zukunftspartnerschaft Wohnen oder dem Vorlauferprojekt, sind auch viele Bürgerinnen und Bürger auf uns zugekommen und haben irgendwie gefragt, was passiert eigentlich mit diesem schmiedeeisernen Geländer, was ich da oben an dem Balkon seit meiner Kindheit gesehen und immer so schön finde. Es kann ja nicht sein, dass es jetzt Schrott ist. Und dass wir einfach merken, das hat halt auch viel mit Identität zu tun, das hat viel mit Baukultur zu tun, dass Leute auch das einfach schätzen, alte Teile zu bekommen. Und es gibt sozusagen so ein bisschen zwei Stränge, die wir verfolgen. Das sind einmal die Baustoffe, nennen wir sie. Das sind wirklich Ziegelsteine, Stahlteile, Beton, Dachsteine, Konstruktionsholz, woraus der Dachstuhl ist. Das sind Dinge, die haben eine relativ hohe Klimarelevanz. Die sind von daher wichtig, aber die sind eben auch sehr schwer, die sind transportintensiv, da muss man gucken, wie kann man die ausbauen. Das ist ein Teil, den wir mit unserem Projektpartner der Baukultur zusammen, gerade in einer Studie, die da gemacht wird, uns intensiv angucken. Die wird am Allmannshof 19 mit dem Gebäude gemacht. Nur damit man mal so eine Vorstellung davon hat, so ein Haus wie dieses hier besteht laut der Studie aus ungefähr 200.000 Ziegelsteinen. Das ist natürlich eine wahnsinnige Masse. Da muss man auch einfach überlegen, wo kann ich das umschlagen, wo kann ich das lagern, wie transportiere ich das. Und dann gibt's für uns eben diesen Bereich, den wir eher in der emotionalen Relevanz sehen, nämlich diese Bauteile, wo viele Leute eben sagen, das holt mich ab. So eine alte Kassettentür, die finde ich schön. Da kann ich mir vorstellen, dass sie sich in meinem Haus toll macht.
Wäre es nicht auch eine Alternative, die Häuser umfassend zu renovieren, anstatt sie abzureißen oder abzuernten? Ist ja immer so die Diskussion, ne?
Ja, grundsätzlich natürlich schon. Wir haben in Gelsenkirchen einfach eine besondere Lage am Wohnungsmarkt, die dazu führt, dass wir einen Überhang an Wohnungen haben. Das ist ja selbst in den Nachbarstädten undenkbar fast und wenn man das deutschlandweit betrachtet. Das bringt uns natürlich jetzt auch in die für uns und unsere Baustoffbörse relativ luxuriöse Situation, dass wir hier so einen Ausnahmefall haben. Aber das ist natürlich so ein bisschen das Thema. Und wir überlegen natürlich auch bei jedem Gebäude, was angekauft wird in dem Rahmen, was kann die Zukunftsperspektive für diese sogenannte Schrottimmobilie sein. Und da gibt's natürlich auch Immobilien, die eine gute Lage haben oder andere Vorzüge und die nicht in so einem schlechten Zustand sind, die sich dann auch dafür anbieten. Und dann werden da auch andere Perspektiven für entwickelt. Das heißt, es gibt einen relativ langen internen Abstimmungsprozess, auch mit verschiedenen Fachleuten, wo dann entschieden wird, welches Gebäude lohnt sich zu erhalten und welche Gebäude müssen abgerissen werden aus
städtebaulicher Sicht, weil sie eine schwierige Lage haben oder weil sie einfach in einem wirklich schlechten Zustand sind. Also die wurden damals auch schon ein bisschen nach dem Motto außen hui, innen fui gebaut. Das heißt, die sind dann oft statisch auch problematisch.
Was hat die Stadt denn jetzt davon, wenn die Sachen, man sagt ja im Fachbegriff, geerntet werden und nicht entsorgt werden, spart ihr euch dadurch die Entsorgungskosten oder geht's wirklich so eher um dieses, wir möchten den Bürgern, Bürgerinnen was Gutes tun? Sehr aufwendig wahrscheinlich, das alles zu katalogisieren.
Ja, also tatsächlich ist es im Moment ein größerer Aufwand, als es irgendeinen Nutzen bringt. Wir sehen das als großes Potenzial, was wir tatsächlich hier haben, weil wir merken, in der Fachwelt wird viel diskutiert über diese Themen, über Wiedernutzung von Baustoffen. Aber vielen Kommunen, die auch Ansätze dazu haben, die teilweise auch ähnliche Experimente machen wollen, fehlen tatsächlich einfach die Gebäude. Wir haben den Vorteil, dass wir durch die gesamte Stadtstruktur eben diese Schrumpfungsprozesse und Verteilungsprozesse auf dem Wohnungsmarkt haben, die uns dazu gebracht haben, dass wir jetzt eben dieses Sonderförderprogramm haben und dadurch in Eigentum selber als Stadt beziehungsweise als SEG, aber es ist ja unsere Tochtergesellschaft, dieser Gebäude kommen und damit eben auch diese Materialien zur Verfügung haben. Also es wird schon in der Perspektive darum gehen, wie kann man das Ganze auch in irgendeiner Form rentabel machen. Das kann aber auch ganz gut sein, dass es gibt Beispiele aus Österreich, wo da in dem Bereich schon viel gemacht wird, wo man sagt, man verschneidet das mit dem sozialen also mit dem zweiten Arbeitsmarkt. Das nennt sich dann Social Urban Mining. Also man erntet diese Dinge und macht gleichzeitig damit Qualifizierungsprojekte.
Gibt es denn irgendwelche Sachen, wo ihr jetzt schon wisst, das sind so die Top 5 der Sachen, die nachgefragt werden?
Ja, also Holz generell, die Geländer mit dem Krümmling, das sind besondere Profile, die sind interessant, aber auch die Kassettentüren. Ja, und die Treppenantrittspfosten und die Fliesen auf jeden Fall. Also die Fliesen besonders, das ist auf jeden Fall Top 1. Ja, Top 2 würde ich sagen, die Treppenantrittspfosten, Top 3 die Kassettentüren, Top 4 Holz allgemein oder auch Holzfenster.
Also, die Baustoffbörse gibt alten Baustoffen ein zweites Leben oder vielleicht schon das dritte oder vierte. Bauteile aus Rückbauprojekten im gesamten Stadtgebiet werden gesichert, katalogisiert und kostenfrei an Privatpersonen weitergegeben.
Und das Potenzial ist riesig, nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für Bildung, Arbeitsmarkt und Wirtschaft.
Seit kurzem gibt es übrigens auch feste Sprechzeiten, montags von 10 bis 12 und mittwochs von 15 bis 17 Uhr an der Bochumer Straße 148 bis 150.
Dort könnt ihr euch beraten lassen, im Katalog stöbern und Materialien reservieren. Am besten meldet ihr euch vorher aber nochmal kurz an, dann bleibt auch genug Zeit für euch.
Also, jetzt wissen wir, was die Baustoffbörse ist. Und in den Shownotes findet ihr auch noch weiterführende Links und mehr Informationen zum Thema. Aber wie viel Wert steckt jetzt eigentlich wirklich in so einem alten Haus?
Als ich neulich so durch Ückendorf spaziert bin, ich bin da immer gerne bei Konzerten von der Heiligkreuzkirche oder in der Heiligkreuzkirche, ist mir diese Frage auch an einer Hausfassade aufgefallen. So richtig fett steht da nämlich oben drüber in der Bergmannstraße, ganz groß. Wie viel Wert steckt in diesem Haus? Also hat mich schon neugierig gemacht, muss ich sagen.
Und in diesem Haus steckt übrigens das Umbaulabor, das der Verein Baukultur NRW im Frühjahr 2024 mit genau dieser Frage in einem ehemaligen Wohn- und Geschäftshaus an der Bergmannstraße 23 eröffnet hat. Der Verein Baukultur NRW, muss ich kurz erklären, der wird vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Eben seit gut 2 Jahren wird hier im Schatten der Heiligkreuzkirche im Maßstab 1:1 erprobt, wie ein nachhaltiger Rückbau so funktionieren kann.
Rückbau, oh, das klingt wieder so kompliziert. Was bedeutet denn das jetzt schon wieder? Und was ist kreislaufgerechter Rückbau?
So, Kreislauf also, habe ich auch.
Ja, Kreislauf habe ich immer. Das muss jetzt mal der Teamleiter aus der Stabsstelle Zukunftspartnerschaft Wohn- und strategische Stadterneuerung uns mal erklären. Das ist Fabian Stibane. Und Irja Hönnerkopp, seine Chefin und die Leitung derselben Stabsstelle, die kennt ihr auch schon aus der Episode 8, erklärt am Ende des O-Tons noch fix, was graue Energie ist. Das wird nämlich später noch wichtig.
Das Behördenwort des Monats.
Ihr habt ja schon richtig dargestellt, wir unterscheiden zwischen Abriss und Rückbau. Zum einen ist es auch einfach eine Wahrnehmung der Wörter sozusagen. Das Sprechen bildet ja auch eine gewisse Wahrnehmung, wie ich mir vorstelle, wie so ein Gebäude dann abgerissen oder zurückgebaut wird. Beim Rückbau macht man das Ganze natürlich viel bewusster. Das heißt, ich gucke viel mehr auf die Elemente und beim kreislaufgerechten Rückbau achte ich nicht nur darauf, wie ich ein Objekt zurückbaue, sondern stelle mir direkt immer auch die Frage, was passiert eigentlich, nachdem ich zum Beispiel eine Tür oder einen Ziegelstein oder ähnliches aus einem Gebäude rausgeholt habe, was passiert eigentlich im nächsten Schritt? Ich will wieder in den Kreislauf zurückkommen. Das heißt, wir haben ja zum Beispiel die Baustoffbörse, dass wir da dann sozusagen eine Tür oder einen Ziegelstein aufbewahren und dann kann sich das wieder jemand abholen und wieder für ein neues Projekt, sei es jetzt im eigenen Haus oder die Gartenhütte oder für irgendwelche Gartenspielereien wieder nutzen, sodass wir wieder im Kreislauf drin sind und somit darüber hinaus denken, wie eigentlich der Rückbau, der Abriss eines Gebäudes stattfindet.
Graue Energie ist eigentlich die gebundene Energie in einem Gebäude. Also das, was schon an Energie verbraucht worden ist, um dieses Gebäude herzustellen.
Fabian und Ilja hören wir später ja nochmal. Die Theorie kennen wir aber jetzt schon. Aber wie sieht das Ganze denn praktisch aus? Wie funktioniert das denn? Ja, und das haben wir beim Besuch des Umbaulabors uns zeigen lassen. Dort haben wir mit Santane Gumowski gesprochen. Sie ist Architektin und Projektmanagerin im Umbaulabor. Sie erklärt uns, was das Umbaulabor macht und eigentlich ist.
Wir sind ein Gebäude in Gelsenkirchen-Ückendorf und beschäftigen uns mit dem Thema zirkuläres, also kreislauffähiges und ressourcenschonendes Umbauen und fragen uns, wie das funktioniert. Aber vor allen Dingen haben wir eine wichtige Frage, nämlich die Frage nach der Wertigkeit. Und wir wollen herausfinden, wie wir unsere Bestände noch mehr wertschätzen können. Denn wir wissen oder haben herausgefunden, und das schon seit längerer Zeit, dass wir eigentlich viel zu schnell abreißen und dadurch nicht nur wichtige und wertvolle Materialien verloren gehen, sondern auch kulturelle und emotionale Identitätsräume und Lebensräume. Und das wollen wir so ein bisschen hinterfragen. Und deswegen ist die Frage der Wertigkeit für uns eine leitende Frage für dieses Projekt.
Gibt es denn Baustoffe, die sich besonders gut zum Wiederverwerten eignen?
Also ich glaube, wir stehen da noch ziemlich am Anfang, was man alles aus so einem Gebäude rausholen kann. Das merken wir auch immer wieder bei unseren Aktionen, wo wir rückbauen. Es gibt zum Beispiel gar nicht das Werkzeug, um Materialien rückzubauen. Und das finde ich sehr spannend. So als wir die Holzstufen ein bisschen abgeschliffen haben, war eigentlich neuwertiges Holz da, was gut funktioniert hat. Und es gibt natürlich Klinkersteine, die man wiederverwenden kann. Es gibt aber auch Materialien, wo es mir nicht so bewusst war, wie zum Beispiel Fliesen, die wir auch super herausholen konnten und eigentlich wieder neu verlegen können zum Beispiel. Wir haben tatsächlich keinen Fliesenlöser benutzt, sondern haben mit einem Spachtel gearbeitet, haben aber auch gemerkt, dass wenn man einen zu großen Spachtel nimmt, der nicht spitz genug ist, dass es dann sehr leicht bricht. Eine Fliese mussten wir zum Beispiel zerstören, aber danach haben wir mit so einem ganz normalen Malerspachtel, der sich relativ gut unter die Fliese absetzen lässt, so arbeiten können, dass wir dann mit einem Hammer ganz leicht das abschlagen konnten, also mit Gefühl, und dann hat sich auf einmal eine Fliese gelöst und dann war der Rest ganz einfach. Aber da mussten wir erstmal hinkommen, dass wir gemerkt haben, okay, wie löst man sowas denn eigentlich?
Jetzt probiert ihr hier auch ganz viel aus, aber was passiert denn so mit den Erkenntnissen, die man dann gewinnt? Wie genau geht's dann weiter?
Genau, also wir arbeiten sehr praktisch vor Ort, das heißt lernen aus Fehlern oder lernen auch aus dem, wenn wir eine Wand öffnen, was steckt dahinter, und das sichten wir, das bewahren wir auf und alle Schritte sind auf unserer Pageflow-Seite dokumentiert und zwar sehr schwellenarm, also dass man es leicht versteht. Also meine persönliche Erkenntnis war, ich hätte nicht gedacht, dass wir in der Summer School so viel Material schnell ausbauen können. Also wenn man so sich organisiert und die Kräfte zusammenbündelt, dann kann man richtig viel erreichen. Und auch, dass wir wirklich so ein Umdenken herstellen müssen, wie man Materialien wiederverwenden kann. Also dass man damit, das ist Wahnsinn, was die Studierenden in der Summer School geleistet haben und wie die ja, also auch mit Liebe zum Detail wirklich dann, also ich kann es nachher nochmal gerne zeigen, die Fassade hat sich verändert, die haben Sitzmöbel für die Nachbarschaft hergestellt zum Beispiel und das war wirklich toll zu sehen, ja, was für wertvolle Materialien wir eigentlich in dem Gebäude finden können. Damit habe ich selber auch gar nicht so gerechnet. Ich habe gedacht, dass die Aufarbeitung viel ja intensiver ist und schwieriger umzusetzen. Aber es ist doch, wenn man kreative Lösungsansätze sucht, erstaunlich einfach und macht auch sehr viel Spaß.
Wir laufen jetzt durch das Umbaulabor, sind durch die erste Tür gegangen. Wo sind wir hier?
Jetzt sind wir im Check-in. Hier kann man sich die ganzen Werkzeuge ausleihen.
Also wir sehen Leitern, Handschuhe, Hammer und Sachen, die ich nicht kenne, Erste-Hilfe-Box und...
Genau, und das hier ist zum Beispiel der Malerspachtel. Also und damit haben wir die Fliesen runtergehauen.
So, jetzt gehen wir in eine Art Innenhof. Sehr hübsch. Die Pflanzen sind in Schubladen gebaut. Das sind die Töpfe und da sehe ich auch einen Grill, da wächst auch was drin. Ja, also kreativ ist es auf jeden Fall hier. Sehr schön. Kann ich allen empfehlen, mal vorbeizukommen und zu schauen. Wunderbar. Okay, wir gehen jetzt in das erste Obergeschoss, hier über so ganz schöne alte Treppen. Das, also hier ist ein Loch im Boden.
Genau, und darunter ist ganz viel Geröll. Ich weiß, bei mir zu Hause sieht das genauso aus. und dann sind da einfach so Holzplatten drüber gelegt worden. Mhm. Und hier ist jetzt einfach der Boden so ein bisschen abgeschält worden. So Schicht für Schicht hat man die ganzen Platten und die Holzbalken weggemacht, damit man mal gucken kann. Da liegt jetzt wirklich einfach so Geröll da drunter. Mhm. Und so wurde das früher gemacht.
Mhm. Was wir herausfinden, ist, wie man früher gebaut hat. Mhm, also dieses Geröll, das ist Schlacke. Mhm. Wir sind hier in Gelsenkirchen, haben eine Geschichte, die hier auch stattgefunden hat. Und früher haben die auch wirklich das Material, also haben das Abfallmaterial direkt wiederverwendet. Mhm. Es war nämlich eine super gute Dämmung eigentlich. Mhm. Es ist ein leichtes Material und deswegen wurde das verbaut. Und das finden wir in extrem vielen Gebäuden, vor allen Dingen im Ruhrgebiet. Also überall, wo diese Stahlindustrie stattgefunden hat.
Jede Bürgerin und jeder Bürger kann sich übrigens regelmäßig das Umbaulabor angucken. Wie und wann das geht, verlinken wir euch in den Shownotes.
Es war ein echt spannender Ausflug für uns ins Umbaulabor und wir haben auch echt viel dazu gelernt, eigentlich wie immer. Ich habe zum Beispiel für mich mitgenommen, dass so ein Malerspachtel sehr viel besser geeignet ist, um Fliesen im Ganzen von der Wand zu lösen, damit sie nicht kaputt gehen, als so ein dickerer Spachtel, der normalerweise dafür im Baumarkt angeboten wird. Mhm,
genau, ja. Solche Sachen werden nämlich im Umbaulabor erforscht und die können dann eben auch gleich ganz praxisnah umgesetzt werden. In Gelsenkirchen gibt es ja eine Menge praktische Anwendungsmöglichkeiten.
Womit wir jetzt gleich wieder beim nächsten Thema wären. Baustoffbörse, Wertschöpfungskette, Forschungsvorhaben, das ist ja alles Neuland, was die Stadt hier betritt. Mhm. Also wo jedes Kupferkabel und jeder Nagel mit ganz anderen wertschätzenden Augen betrachtet wird. Tanja Tinhofen hat ja auch schon angedeutet, dass dieses Themenfeld ein riesiges Potenzial hat für die Stadt.
Und was die Erkenntnisse, die man dabei vor Ort gewinnt, nicht nur für den Umgang mit Problemimmobilien in Gelsenkirchen bedeuten, haben wir mit Ilja Hönnekopp und Fabian Stibane besprochen.
Wie wir zum Beispiel vor kurzem mal mit Handwerkern in ein anderes Gebäude reingegangen sind. Und dann stehen die da und gucken und sagen dann so, Mensch, was ist das, was sie eher schockiert und was ist das, was sie irgendwie ganz interessant und toll finden? Mhm. Und siehst die leuchtenden Augen von dem Dachdecker Zimmermann, der dann irgendwie sagt, boah, diese Eichen, dieses Eichenholz, das kriege ich so auf dem Markt überhaupt nicht mehr. Lass mal einmal kurz abhobeln, dann können wir das neu verwenden.
Vielleicht, um nochmal auf die harten Zahlen zu kommen.
Ja, gerne.
In der Zukunftspartnerschaft haben wir Stand jetzt 73 Gebäude angekauft. Davor hatten wir ja schon das Modell von Problemimmobilien. Das waren schon nochmal knapp 30. Also wir sind mittlerweile gut dreistellig bei den angekauften Problemhäusern, wenn man die Projekte zusammenzählt. Was ich finde, was man machen muss, weil sie ganz eng ineinander verwoben sind. Abgerissen sind davon jetzt knapp 15. Das war alles im letzten Jahr. Bekanntestes Abriss-Event, sag ich mal, war ja der Allmannshof, wo ganze 6 Häuser sozusagen auch im Block weg sind und ansonsten noch im Stadtgebiet relativ verteilt. Mhm. Und auch für dieses Jahr stehen schon wieder die ersten Planungen an, sodass wir mittlerweile bei knapp 400 zurückgebauten Wohneinheiten sind, angekauften Wohneinheiten, nicht zurückgebauten Wohneinheiten. Und ja, da sind wir, glaube ich, ganz gut auf dem Weg mit den Zahlen, die wir ja auch immer im Blick haben, neben den ganzen Nachnutzungsprojekten, die da immer ganz essentiell mit zusammenhängen.
Und wir wüssten jetzt gern,
War denn der nächste logische Schritt nach dem Anfang des Rückbaus im Zuge der Zukunftspartnerschaft dann die Baustoffbörse oder war das eher so eine spontane?
Wir haben uns von Anfang an mit überlegt, dass wir gesagt haben, wir müssen uns mit diesem Thema Kreislaufwirtschaft auseinandersetzen. Wir müssen uns mit dem Thema Wiederverwendung auseinandersetzen. Wir können nicht so viel graue Energie einfach wortlos oder kommentarlos dann einfach zurückbauen und uns nicht drum kümmern, was weiter damit passiert. Auf der anderen Seite ist es aber auch was, wo ich sagen würde, es ist ein wahnsinnig spannender Prozess von Anfang an gewesen, sich daran zu robben an dieses Thema. Was bedeutet das denn eigentlich und was ist möglich? Ich weiß noch, die ersten Reaktionen darauf waren, als wir gesagt haben, ja, wir müssen uns mit Kreislaufwirtschaft beschäftigen, waren so, boah, viel zu teuer, geht nicht, das verlangsamt den Prozess total. Und wir haben halt im Hintergrund immer weiter daran überlegt, wie könnte es denn gehen und sind dann eben, also sind relativ schnell auch auf dieses Thema Baustoffbörse gekommen. Und ja, und inzwischen stehen wir so da, dass wir die Baustoffbörse eröffnet haben im Dezember und auch für weitere Maßnahmen jetzt irgendwie immer weiter uns in die Details bringen und inzwischen schon gefragt werden, wir wollen auch mit dabei sein.
Und als wir uns dann mit dem Thema befasst haben und ich gesehen habe, so, boah, wir reißen echt viel ab, bin ich irgendwann zu ihr und sagte so, boah, ja, wir müssen irgendwas in Richtung Kreislaufwirtschaft, Umwelt machen, wir können das nicht einfach alles abreißen. Und da sagte ihr nur so, ja, klar, machen wir ja schon längst. Das waren ja die Ideen, die wir von Anfang an hatten. Das heißt, zum einen eine gewisse Verantwortung, mit grauer Energie und Baukultur umzugehen, aber auch eine super spannende Aufgabe, die, glaube ich, uns allen auch eine Menge Freude bereitet.
Spielt Gelsenkirchen denn so eine Vorreiterrolle bei der Fragestellung, wie Baustoffe wiederverwendet werden können? Oder ist das so ein bundesweiter Trend, wo sich alle mit beschäftigen?
Es beschäftigen sich, glaube ich, schon sehr viele Städte mit diesem Thema. Allerdings oft noch auf einer gewissen Metaebene. Wir haben jetzt im Moment hier in Gelsenkirchen halt gerade diese Zukunftspartnerschaft mit dem Rückbau. Wir haben auch eine spannende Halle in der Bochumer Straße. Die hat auch nicht jede Stadt mal eben so zur Verfügung. Das heißt, wir sind schon, glaube ich, mit am stärksten so hands-on unterwegs und bringen die Sachen in die Umsetzung. Wir merken aber durchaus, dass auch bei anderen Städten großes Interesse da ist. Das sieht man sowohl, wenn man mit anderen Kommunen mal im Austausch ist, bei irgendwelchen Veranstaltungen. Aber ich glaube, so konkret, da sind wir durchaus in einer Vorreiterposition hier.
Wir haben diese Chance des Materials eben jetzt auch, dass uns relativ zahlreich zur Verfügung steht. Und das ist eben das, weshalb wir diesen Anwendungsbereich da stärker haben. Ich denke, andere Städte müssen auch anders damit umgehen, weil sie da selber nicht so ganz der Materialakteur sind, sondern eben eher der, ich versuche da zu vermitteln zwischen Bauwirtschaft und Unternehmen, die Wiederverwendung machen können und wir können quasi mit unseren eigenen Materialien da arbeiten. Wir haben gerade die Chance, diesen Prozess selber zu gestalten und auch selber uns auszuprobieren, wie wir damit umgehen können und wollen, sodass wir auch in die Wirtschaftlichkeit wiederkommen können. Versuchen das aber so hinzukriegen, dass es dann natürlich auf dem Markt möglich ist, dass die Unternehmen das selber machen. Und das ist, finde ich, die große Chance, die wir gerade haben und können dann quasi Zukunft setzen dann bzw. gestalten und werden nicht von ihr überrollt. Und das ist unser großer Vorteil, den wir damit haben.
Okay. Das würde ich gerne noch so ein bisschen konkreter machen. Also wäre so das Zukunftsszenario und weiter Zukunft, dass man quasi Firmen dazu befähigt, solche Rückbausachen effektiver zu machen. Und ihr würdet dann euch auch freuen, wenn sich solche Firmen hier ansiedeln.
Auf jeden Fall. Also da sind wir jetzt auch gerade dran, dass wir so eine Idee haben dazu, wie könnten wir in Richtung Leitmarktentwicklung Kreislaufwirtschaft in Gelsenkirchen kommen, auf der Basis dieser Möglichkeiten, die wir eben gerade haben, dieser Chance mit den Materialien und dieser Experimentierräume, die wir haben und würden da sehr gerne und sind da auch schon in Gesprächen mit Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, mit den Berufskollegs und so weiter ins Gespräch kommen, um zu gucken, wie kann man das organisieren, dass das wirklich ein Wirtschaftszweig oder eine wirtschaftliche Entwicklung sein kann und sind da sehr intensiv in Kooperation eben auch mit Wirtschaftsförderung und auch mit unseren Bildungsmenschen hier in der Stadt.
Also die Idee ist nachher, so einen ganzen Wirtschaftszweig aufzubauen, der sich mit Rückbau und Wiederverwertung befasst und dann auch die Bildung so einzubauen, dass man sagt, wir bilden auch gezielt Handwerker oder Handwerkerinnen aus, die auf solche Sachen spezialisiert sind.
Also wir hören ja im Moment immer wieder, also das hören wir ja alle in der Gesellschaft, also wie groß der Fachkräftemangel ist, wie viel zu wenig Handwerker es auch gibt und dass wir auch gerade für bestimmte Bereiche da Personal brauchen und unsere Idee oder unsere Zukunftsvision ist dabei eben wirklich, dass wir da in Richtung der Qualifikation und der Bildungsarbeit, aber auch der Unternehmenschancen Wege aufzeigen können und gemeinsam entwickeln können, sagen wir mal so, mit Unternehmerschaft, Wirtschaft und aus unseren Bereichen heraus. Ja.
Unser Zielbild, unser Idealbild von dem Thema Kreislaufwirtschaft in Gelsenkirchen ist in dem Sinn, dass wir hier es schaffen, einen richtigen Leitmarkt Kreislaufwirtschaft mit einem Fokus auf das Thema zirkuläres Bauen zu etablieren. Das heißt, wir wollen im Prinzip nicht immer nur gucken, wo sind unsere Probleme. Wir haben ganz viele Problemimmobilien hier in Gelsenkirchen, haben aber auch gleichzeitig die Chance, diese Gebäude jetzt für uns zu nutzen. Mhm. Zum einen, um sozusagen eine Sensibilisierung zu schaffen, zu zeigen, diese Gebäude haben einen Wert, aber auch mit der Fragestellung, welche wirtschaftlichen Potenziale liegen eigentlich noch da drin. Das heißt, können wir hier neue Unternehmen ansiedeln, können wir neue Wirtschaftskreisläufe etablieren, die dann eben diese ganzen Ideen und Ansätze, die es zum Thema kreislaufgerechtes Rückbauen gibt und wiederverwendende Baustoffe, können wir hier damit Wirtschaftspotenziale heben. Es wird ja auch mal gesagt, hier ist auch viel zu tun in Sachen Wirtschaft, Arbeitslosigkeit etc. Ist das vielleicht ein Potenzial, das wir da nutzen können, um eben nicht immer nur zu gucken, wo können wir neue Akademikerjobs machen, sondern wo sind dann auch mal Hands-on-Jobs im Handwerk, in der Baubranche etc. Da sehen wir durchaus ein Potenzial und sind auch schon im Gespräch mit der Wirtschaftsförderung immer mal wieder unterwegs gewesen und da in einem sehr guten Austausch. Und dann natürlich die Frage, irgendwo müssen diese Handwerker herkommen, irgendwo müssen wir sozusagen einen Schritt in die Gesellschaft reinkriegen. Das ist natürlich auch das Thema Bildung ganz, ganz essentiell. Zum einen die Frage, wie kriegen wir das Thema Baukultur, Kreislaufwirtschaft sozusagen frühzeitig zu den Menschen, dass das spannend ist. Aber auch die Frage, wie müssen handwerkliche Berufe eigentlich ausgestaltet werden? Wie muss die Baubranche entwickelt werden, damit auch das Wissen da ist? Und auch da haben wir hier in Gelsenkirchen ja ziemlich spannende Ansätze, wo gerade im Themenbereich Bildung viel passiert, zum Beispiel mit dem Bildungsinnovationscampus, wo wir dann auch schon in den ersten Gesprächen sind und uns überlegen gerade, wie kriegt man dieses ganze Rad sozusagen immer größer, um sozusagen das Thema Bauen, Quartiere, Wirtschaft, Bildung zusammenzuspielen und damit hier in Gelsenkirchen aus unseren oft zitierten Herausforderungen auch eine wirklich große Chance zu machen.
Also im Idealfall wäre das so, es gibt irgendwann Berufsschulen, wo Azubis darin ausgebildet werden, wo die zum Beispiel erkennen, die gehen in ein Haus und sagen, alles klar, das kann ich benutzen, dieses Holz ist noch wertvoll, die Kacheln kommen super geil an und ich weiß auch, wie ich die ausbaue, weil das weiß ja, also ne, dass die sowas vielleicht schon an der Berufsschule lernen, im Betrieb lernen. Und dann gibt es noch vielleicht ganz neuen Gelsenkirchen-Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, solche Häuser zurückzubauen, vielleicht auch alte Materialien irgendwo neu einzubauen, dass wenn man im Ruhrgebiet wohnt und man braucht einen Spezialisten und will irgendwelche geilen alten Sachen einbauen, dass man dann nach Gelsenkirchen fährt und dort zu den Unternehmen geht und sagt, das und das will ich machen, bitte bau die alte, wie hieß nochmal, Kastentür? Genau, die alte Kastentür für meine Oma aus dem Haus, bitte bau die bei mir in Neubau rein. Das wäre mein großer Traum. Und dann würde man die Experten hier in Gelsenkirchen finden.
Ja, und das ist ja wirklich nicht trivial, was da dahinter steckt. Ne? Weil das ist irgendwie, wie kriegt man das hin, dass das entsprechend ausgebaut wird, nicht zu lange gelagert werden muss, weiterverkauft werden kann oder wieder direkt eingebunden werden kann in den Prozessen dieser Handwerker. Und da müssen wir wirklich ganz viel gemeinsam Ideen schmieden, also insbesondere natürlich auch die Handwerker Ideen schmieden, wie man in diesen Organisationsprozess hinkriegt. Was für Hallen braucht man dann? Was ist an Zwischenlagerung nötig? Wo kann man da, wo können die sich selber irgendwie helfen? Wo braucht man aber irgendwie auch gegenseitiges Helfen dann dabei? Ne? Das sind so die Themen, die da dahinter stehen.
Ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, wo ich noch nicht weiß, ob es so ganz deutlich geworden ist, wir als Stadt und die Leute, die hier zusammenarbeiten, haben, glaube ich, super coole Ideen. Aber ihr ja sagt das ja gerade, es ist super wichtig, das mit den Leuten zu machen. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht einfach als Stadt hier sitzen und dann von oben nach unten sagen, so Unternehmen A, mach jetzt bitte dies, Schule B, mach bitte jenes, sondern dass wir da auch das Bewusstsein schaffen, dass das dieses Potenzial auch einfach ist und dass sozusagen das Thema Kreislaufwirtschaft, Umwelt, Klimaschutz etc. nicht nur eine Last ist, sondern was damit positiv einhergeht, das wollen wir auch ganz aktiv sozusagen diese Sensibilisierung, diese Bewusstseinsschaffung dafür schaffen, um eben sozusagen nicht die Stadt Gelsenkirchen als Verwaltungseinheit ist ein Kreislaufwirtschaftslabor, sondern die Stadt als Gemeinschaft mit allem, was da dran hängt, ist ein Kreislaufwirtschaftslabor.
Also eigentlich ist es, wie kann Gelsenkirchen da Innovationsbooster sein? Ne? So, das ist die Idee, die wir dahinter haben.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich sehe die leerstehenden Problemimmobilien jetzt mit ganz anderen Augen.
Auf jeden Fall. Ich aber auch. Das sind ja quasi große Schatzgruben, die nur darauf warten, entdeckt und ausgehoben zu werden. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Baustoffe, die man wiederverwenden kann, sondern auch eben diese ganzen weiterführenden Erkenntnisse und Pläne, die da entstehen.
Stimmt. Und so kann in Gelsenkirchen in Zukunft vielleicht auch ein Spezialist für diesen Themenbereich werden. Auf jeden Fall sind die Pläne, die so im Hintergrund laufen, richtig klasse. Wir sagen weiter so, liebe Kollegen.
Absolut. Und damit endet unsere aktuelle Episode. Aber ihr kennt uns, wir freuen uns immer über Feedback, über eine Bewertung. Schreibt uns gerne eine Mail an podcast@gelsenkirchen.de oder besucht unsere Internet- und Social-Media-Seiten. Übrigens, ein Novum, auf Spotify haben wir eine Umfrage geschaltet. Da wollten wir mal herausfinden, was ihr so an Podcasts gut findet oder an Formaten gut findet. Wenn ihr euch daran beteiligt, würden wir uns da sehr drüber freuen.
Außerdem freuen wir uns natürlich auch über neue Themenideen. Also wenn ihr einen Rechercheauftrag für uns habt, immer her damit. Wir sagen jetzt heute einfach mal Ciao, bis zur nächsten News Edition und blättern jetzt noch ein bisschen durch den Katalog der Baustoffbörse.
Alles Gute für euch und Glück auf.
Ciao.
Ciao, ciao.
Das G hört sich so. Der Gelsenkirchen-Podcast. Die Infos aus deiner Stadt direkt ins Ohr.